So, ja, ihr Lieben, ein wichtiger Hinweis zum Redner heute. Ihr sollt euch nicht verwundern, wenn ich hier am Pult ein bisschen viel herumhampeln tue. Das hat den Grund, ich habe am Samstag zum ersten Mal Bekanntschaft mit dem Ischias gemacht. Und viele kennen das, haben mir eben erzählt. Und der geht nicht so schnell weg, dieser Besucher, wie er gekommen ist. Und das Einzige, was mir hilft, ist, in Bewegung zu bleiben. Und deswegen werde ich zwischendurch mal vielleicht ein bisschen rumwackeln. Ich hoffe, dass das nicht zu sehr stört und dass ihr nicht nachher sagen könnt oder müsst, ja, ich wollte gerne aufpassen, aber dieses Gewackel hat mich total nervös gemacht. Ich hoffe, das trifft nicht ein. Deswegen, ich versuche das einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Aber es kann sein, dass ich zwischendurch merke, dass das Bein zwickt und dann muss ich mal mich bewegen. Genau. Wenn Sätze Geschichte machen und Freunde der deutschen Geschichte unter euch, vielleicht könnt ihr was mit diesem Satz anfangen. Und der geht so: Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort unverzüglich. Wer kann mit dem Satz was anfangen? Okay. Doch die meisten. Dieser Satz, der ist vom 9. November 1989 und dieser Satz hat das Ende der Berliner Mauer eingeleitet. Das ist insofern kurios, weil das ja ein Versprecher war. Eigentlich ging es darum, nur klarzumachen, dass ab dem morgigen Tag können Pässe erlangt werden, also, und Reisefreiheit für die Bürger Ostberlins sollte sichergestellt werden. Aber derjenige, der diese Pressekonferenz gehalten hat, hat nur diese Mitteilung kurz bekommen, hat sie nicht mehr durchgelesen, hat dann nur die Mappe aufgeschlagen, hat die Verlautbarung vorgelesen und dann fragte einer nach der Journalistin, ab wann ist das? Und weil er nichts Besseres zu sagen wusste, hat er gesagt, naja, ab sofort. Und das hat dann einen Lauf in Gang gesetzt, den dann niemand mehr aufhalten konnte. Obwohl es ja, wie gesagt, nur ein Versprecher war. Es war ein Versehen und es war noch nicht mal richtiger Satz grammatikalisch. Und so ein Satz, der weitaus größere Geschichte gemacht hat, Weltgeschichte, völlig für menschliches Verstehen unverständlich, ist ein Satz, der so folgendermaßen lautete, nämlich, es ist vollbracht. Dieser Satz von Jesus am Kreuz, menschlich gesehen null Autorität, das war ja sogar seine Hinrichtung, aber dieser Satz hat Weltgeschichte gemacht, der nicht nur einem Gedenktag gebührt, sondern der auch heute noch total Bedeutung hat und Kraft hat. Und was die große Geschichte dieses Satzes ist, und warum er bedeutsam ist und auch heute noch, das möchte ich gerne mit euch entdecken. Und genauso wie damals dieser Satz, es geschieht unverzüglich, das Ende der Mauer damals bedeutete, geht es heute auch, was mit dem Satz, es ist vollbracht, mit dem Ende einer Mauer bedeutete. Und ich lese mit uns, oder ich möchte mit uns aus Jesaja 59 ja, einige Verse mit euch bearbeiten und erklären, was das die große Geschichte bedeutet. Jesaja 59 steht geschrieben, Gottes Arm ist nicht zu kurz zum Helfen und sein Ohr ist zum Hören nicht zu taub. Nein, eure Vergehen haben eine Mauer gebaut, die zwischen euch und eurem Gott stehen. Gott sagt hier, es ist eine Mauer zwischen uns. Und die hat Gott nicht gerne gebaut. Gott hat den Menschen geschaffen, nach seinem Bilde, um eine Gemeinschaft zu haben, die kein anderes Wesen und kein anderes lebendiges Sein auf der Erde haben kann, nämlich mit Gott in einer Liebesbeziehung zu leben. Aber Gott sagt, es ist eine Mauer zwischen uns und die Mauer ist, eure Vergehen haben eine Mauer gebaut zwischen uns. Und Gott benennt hier in dieser Passage, wo der Prophet Jesaja zu seinem Volk spricht, auch was die Bausteine sind, die diese Mauer zur Fertigstellung gebracht haben. Und er geht dann auf drei Gruppen der Bausteine ein. Einmal sagt er, es sind eure bösen Worte, die die Mauer gebaut haben. Eure Lippen lügen, eure Zunge zischt Boshaftigkeit und man redet gehaltloses Zeug. Das steht in Vers 3 und 4. Vers 7 und 6 sagt Gott, eure bösen Taten bauen an dieser Mauer. Ihre Werke sind Handlungen des Unrechts, ihre Hände sind voller Gewalt und ihre Füße laufen dem Bösen nach. Und die dritte Art der Bausteine sind die bösen Pläne. Ihre Pläne sind von Unheil erfüllt, was zum Frieden führt, kennen sie nicht und bewusst schlagen sie krumme Wege ein. Böse Worte, böse Taten, böse Gedanken, böse Pläne. In diesem Feld hat das Volk damals die Mauer gebaut, die zwischen Gott und ihnen steht, sodass ein Kontakt, geschweige denn eine Beziehung, nicht mehr möglich war. Und genauso wie damals der Prophet eine knallharte Gesellschaftsbeschreibung gemacht hat, können wir die bösen Worte, die bösen Taten, die bösen Pläne auch betrachten, wenn wir auch unsere Gesellschaft erstmal im großen Kreis betrachten und auch im kleinen Kreis. Der große Kreis ist, was macht unsere Welt aus, in der wir leben, unsere westliche Welt. Ich möchte nur einige Punkte nennen. Der größte Wachstumsmarkt in der westlichen Welt, der die meisten Abnehmer hat und sich am meisten ausbreitet, ist die Kinderpornografie. Es geht nicht um Computer oder um Autos oder andere Sachen, sondern die Kinderpornografie erlebt die meiste Verbreitung in unserer Zeit. Es gibt einige wenige in Deutschland, in der Politik durch die verschiedenen Parteien, die bemühen sich schon seit Jahren, die Prostitution zu kriminalisieren, sagen, Prostitution kann nicht legal sein, das ist Frauenhandel. Und die Mühe in all den Jahren und fast schon mehrere Jahrzehnten, sie kriegen keine Mehrheit in unserem Parlament, um, so wie das Land Schweden, diesen Bereich zu verbieten. Interessant ist auch, am 28. September ist ein internationaler Gedenktag, nicht nur in Deutschland, weltweit, nämlich der Safe Abortion Day, also der sichere Abtreibungstag, wo sich weltweit in verschiedenen Städten dann Organisationen dafür stark machen, die Abtreibung zu legalisieren. Also Gedenktage, wir kennen den Kindertag, wir kennen den Weltfrauentag, wir kennen andere wichtige Gedenktage, aber interessanterweise, traurigerweise ist dieser Geschichte auch ein Gedenktag inzwischen gewidmet worden. Auch bedenklich ist es, am Silvester 2024/25 wurden in Berlin 4000 Polizisten eingesetzt, um ein bisschen für Ruhe und einigermaßen Ordnung zu sorgen. In dieser Nacht wurden 1500 Straftaten begangen, 44 Polizisten wurden verletzt. Das ist die Beschreibung im großen Kreis. Aber auch der kleine Kreis zeugt auch davon, dass böse Worte, böse Taten, böse Pläne auch den Menschen nichts Fremdes sind. Vor einiger Zeit wurde bei uns in der Schule, in meiner Umkleidekabine, wurde die Umkleidekabine zu einem Kampfraum umfunktionalisiert. Ich bin dann da rein, weil ich habe dann gewartet, die Schüler kamen nicht, ich wollte wissen, wieso dauert das heute so lange, einige waren da, die meisten nicht und dann bin ich rein und da habe ich einen Zweikampf, eine richtig deftige Schlägerei vorgefunden. Und das war dann so, dass dann zwei Jungs aus der 9. Klasse, die haben gerade versucht, irgendwo ihre Rangordnung in der Klasse zu entdecken und haben sich erstmal wörtlich so ein bisschen immer wieder, wir sagen heute, gedisst, also sich ein bisschen herausgefordert Und dann haben wir Jungs gesagt, hier, mach's doch einmal richtig. Haut euch mal richtig mal einer in die Fresse und dann ist klar und dann ist Ruhe und dann ist eure Beziehung wahrscheinlich auch besser danach. Und dann haben die das Ganze aber nicht nur eins gegen eins mal, dann haben sie auch ein bisschen das organisiert. Und dann haben die auch heimlich auch ein paar Schüler dann dazugeschlichen aus anderen Klassen. Und dann war dann eine richtig gute Stimmung. Und später haben wir dann ein Video davon gesehen. So ein Kampf fängt erstmal an, man tastet sich ab. Und dann erstmal sitzt der erste, zweite Schlag nicht. Aber irgendwann ist der Schlag, der saß dann richtig. Und die Zuschauer jubelten. Und da war richtig los. Und da habe ich gedacht, hier sieht man, man wird Freund von Gewalt. Also als nichts passierte und es zu harmlos war, dann war keiner froh. Aber als es dann so richtig dann ins Gesicht ging und die Nase blutete, dann kam die Stimmung auf. Also Freude an Gewalt. Und hier steht ja geschrieben, was zum Frieden führt, kennen sie nicht. Also wie man diese zwei Streithähne so ein bisschen gut befriedet, das wussten sie nicht. Aber es hat mich auch an etwas erinnert, wie ich als kleiner Junge mal auf der Straße, hatte ich mit einem Jungen wir haben uns ein bisschen gestritten, wie das ganz normal ist, und ich fing an, mit einem Stein nach ihm zu werfen. Aber ich habe nicht getroffen, weil der Junge so gut ausgewichen ist. Und darüber habe ich mich so sehr geärgert, dass ich dann direkt ein paar noch hinterhergeschmissen habe. Ich wollte unbedingt treffen. Und ich denke jetzt nachhinein nicht auszudenken, was wäre gewesen, wenn ich wirklich getroffen hätte. Aber ich habe mich geärgert, weil ich nicht getroffen habe damals. Also wir sehen, es ist in unserem Inneren, in unserer DNA steckt drin, wir wissen nicht, was zum Frieden ist. Wir können mit Unrecht offensichtlich viel mehr anfangen als mit Gerechtigkeit. Und Gott sagt, auch hier in dieser Passage, worin auch das seinen Ursprung hat. Vers 12 und 13 sagt nämlich Gott hier, warum das so ist. Sagt nämlich, unsere Vergehen sind uns bewusst, wir kennen unsere Schuld, Untreue und Verleugnung Jahwes und die Abkehr von unserem Gott. Der Mensch hat Gott verlassen, hat Gottes Gerechtigkeit, Gottes Heiligkeit verleugnet, abgelehnt und gesagt, ich glaube, ich weiß besser, was gut ist für mich und für die Welt. Und damit hat man den Samen gelegt für weiteres Unrecht. Und wenn du diese Passage schon mal gelesen hast, dann hast du den Drang, das sehr schnell zu lesen und auch keinenfalls ein zweites Mal, weil das zieht dich total runter, zu lesen von bösen Taten und bösen Worten und bösen Gedanken und Abkehr von Gott. Da kommst du nicht auf schöne Gedanken. Also das ist definitiv auch keine Passage zum abendlichen Lesen. Aber dann dachte ich, wie viel mehr muss es einem heiligen Gott schmerzen, der das Ganze sieht, vollumfassend, was in dieser Welt passiert, wenn Gottes große, Gottes genauer Blick all das wahrnimmt, was hier geschieht, was nicht zu ihm passt und was er nicht gutheißen kann. Und Gott sieht diese Mauer und was noch verwunderlicher ist, er sagt auch, es ist leider niemand da, der geistesgegenwärtig ist und sagt, stopp, diese Mauer, die muss weg, es ist besser so, auch für uns oder es reicht für uns. Das sagt er auch, das alles hat Jahwe gesehen und er sieht auch, dass sich niemand regt. Und er sieht auch, dass keiner dazwischen geht. Jeder tut und keiner sagt Einspruch. Die Frage ist, wie kann Gott damit umgehen, dass keiner ist, der Gerechtigkeit rufen kann und Gerechtigkeit auch bewirken kann und dafür einstehen kann. Was kann Gottes Reaktion und Antwort auf dieses Unheil sein. Und dann kommt Gottes große Antwort. In Vers 16 steht geschrieben, da greift der ein mit eigener Hand. Und das ist die große Botschaft vom Kreuz, von Karfreitag, dass Gott gesagt hat, ich mache das selbst. Ich werde selbst die Mauer entfernen und die Trennung zwischen Gott und den Menschen heilen. Wie greift Gott ein? Und wir sehen an Karfreitag, gerade am letzten Tag von Jesus, dass er die Sünde und die Bosheit und das Leid der Welt ganz nah an sich ranlässt. Und ich will uns kurz die letzten Stunden von Jesus so ganz knapp protokollartig mal vortragen, wie die letzte Nacht und die letzten Stunden von Jesus abgelaufen sind. Die Bibel verrät uns, zeitlich gesehen, der letzte Abend von Jesus, das Passafest, das war zu Sonnenuntergang. Und ich habe geguckt, dieses Jahr war das ja am 13. April um 19.05 Uhr, da war Sonnenuntergang, da haben jetzt die Juden das Passafest gefeiert. Also sagen wir, 19 Uhr kam Jesus mit seinen Jüngern zusammen und wir wissen, dass um 9 Uhr am nächsten Morgen die Kreuzigung beginnt. Aber dazwischen ist noch ganz, ganz viel passiert. Und das will ich uns ein bisschen die Sachen aufzählen, die da passiert ist. Und ich will uns das an einer Karte zeigen. Die letzten Stunden von Jesus. 19 bis 21 Uhr, der letzte Abend von Jesus mit seinen Jüngern. Jesus kündigt an, dass er verraten, verlassen und verleugnet wird. Im Garten Gethsemane geht der nächste Weg, 21 bis 23 Uhr möglicherweise. Jesus zittert, schwitzt, weint und fleht aus Angst vor dem, was vor ihm liegt. 23 bis 0 Uhr, Jesus wird durch die Soldaten gefangen genommen. Von 0 bis 1 Uhr, Verhör durch den ehemaligen Hohepriester Hannas, es folgen die ersten Schläge. Von 1 bis 2 Uhr, Verhör durch den aktuellen Hohepriester Kaiphas vor dem Hohen Rat. Jesus muss sich mit lächerlichen Zeugen auseinandersetzen, die zum Beispiel behaupten, dass Jesus angekündigt hat, den Tempel niederzureißen. 2 bis 3 Uhr, nach dem Verhör wird Jesus vor den Soldaten und den Ratsmitgliedern zusammengeschlagen. 3 bis 5 Uhr, Jesus wird in einem Raum eingeschlossen, die Nacht ist kalt und Jesus friert, weil sein Gewand vom Schweiß ganz nass ist. Von 5 bis 6 Uhr, Jesus wird von Pilatus verhört. 6 bis 7 Uhr, Jesus wird durch den König Herodes verhört. Herodes möchte ein Wunder sehen, Jesus reagiert nicht, worauf Herodes ihn verspottet. Dann geht es zurück zu Pilatus, zweites Verhör durch Pilatus. Diesmal ist ganz viel Publikum dabei. Die Menschen fordern seine Kreuzigung. Pilatus gibt nach, Jesus wird ausgepeitscht und erniedrigt. Von 8 bis 9 Uhr, Jesus quält sich mit einem Kreuz auf den Hügel Golgatha. Und 9 bis 15 Uhr, Jesus hängt am Kreuz. Dabei wird er von den religiösen Führern und vielen Schaulustigen gedemütigt und provoziert. Warum diese Quälerei, habe ich mich gefragt. Ich glaube, diese Quälerei ist das ganz Natürliche, was Jesus an der Bosheit an sich herangelassen hat, wenn Menschen Gott ablehnen. Für die Erlösung des Menschen, ich sag mal so, das Sterben am Kreuz, hätte jetzt diese ganze Schinderei der Nacht jetzt nicht gebraucht. Aber wir sehen hier, dass Jesus aus seinem Opfer nicht irgendwie eine Show gemacht hat oder eine Veranstaltung. Es wäre ja auch möglich gewesen zu sagen, dass die Leute alle am Kreuz sind und sich bedanken und applaudieren und sich unheimlich freuen, weil sie wissen, was der Tod von Jesus bedeutet. Aber das wäre doch künstlich, oder? Das wäre unehrlich und unecht. Und wir sehen hier, dass Jesus sich ganz bewusst auch in die Bosheit der Welt hineingegeben hat und das nicht ausgespart hat. Und das hat auch eine Bedeutung, nämlich dass Gott sagt, ich greife ein mit eigener Hand. Paulus sagt im Neuen Testament, Christus hat uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Was heißt es, wenn es heißt, Jesus hat sich selbst hingegeben? Ich will das mal an einem anderen Beispiel vergleichen. In der Politik gibt es einen gängigen Satz, der lautet, Kanzler lieben Gummistiefel. Ich weiß nicht, ob den schon einer gehört hat. Ich habe sogar ein Buch mal darüber gelesen, von der ehemaligen Heute-Journalsprecherin Marietta Slomka. Kanzler lieben Gummistiefel, so funktioniert Politik. Warum lieben Kanzler Gummistiefel? Wenn irgendwo eine Naturkatastrophe ist, Überschwemmung, was ja oft an den Flüssen passieren kann, dann ziehen die Kanzler die Gummistiefel an, gehen in das Notgebiet, nehmen Anteil an der Not der Menschen und versprechen Hilfe. Und das ist für das Image des Kanzlers ganz gut. Und man sagt auch, dass damals 2002, als die Elbe überflutet war und der damalige Kanzler Gerhard Schröder dann gewesen ist dort und umfassende Hilfen versprochen hat, dass das eigentlich ihm die Stimmen gegeben hat, die nachher zu einer Wiederwahl geführt haben. Vorher waren seine Umfragewerte wesentlich schlechter als des damaligen CSU-Herausforderers, aber diese Aktion mit den Gummistiefeln an der Elbe, das hat auf einmal schlagartig seine Beliebtheitswerte und die seiner Partei nach oben schießen lassen. Und wir gehen davon aus, jetzt so ehrlich und gut gemeint auch die Hilfen sind, ist es trotzdem so, dass das Geld, was er verspricht, am Ende doch nicht seins ist. Er kann ja nur Steuereinnahmen wohin geben. Es ist aber, ihn kostet das persönlich gar nichts, Geld dahin zu geben. Und deswegen sagt die Bibel, dass Jesus sich nicht hingegeben hat, sondern dass Jesus sich selbst hingegeben hat. In diesem Bild wird man sagen, Jesus hätte sich selber die Finger schmutzig gemacht und Jesus hätte sein eigenes Geld, was er gehabt hätte, dafür hergegeben. Wir sehen also, Jesus hat nicht gesagt, ich sehe zu, wie irgendwie was geschieht, sondern Gott sagt, ich bin selber aktiv. Ich veranlasse nicht Rettung oder ich schaue bei einer Rettungstat zu, sondern ich bin das selber, der in die Rettungstat eingreift und den kompletten hohen Preis dafür bezahlt. Das ist Gottes Eingreifen, dass er sagt, ich mache dasselbe, was immer das kosten mag. Und wir sehen jetzt hier in Jesaja 59, wie dieses Angreifen Gottes ganz konkret ausgesehen hat. Und wir verbinden jetzt die Ankündigung Gottes aus dem Alten Testament mit dem Opfer Jesu am Kreuz. Kapitel 59, Vers 17 steht geschrieben, er zieht an die Gerechtigkeit wie einen Panzer, und er hat aufgesetzt den Helm des Heils. Das ist ein ganz, ganz interessanter Vers. Panzer und Helm, das ist Schutzkleidung. Das dient zur Verteidigung. Wieso hat Gott Schutzkleidung, Panzer und Helm? Die Antwort ist, um sie anderen anzuziehen. Am Kreuz hat Jesus es mit einem Verbrecher zu tun, der zu ihm sagt, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus tut nichts lieber als das und sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus hat diesem Verbrecher Gerechtigkeit und Heil angezogen. Und in Römer 5, Vers 21 finden wir die neue Wirklichkeit, in die wir als Kinder Gottes leben können. Römer 5, Vers 21 steht geschrieben, denn genauso wie die Sünde geherrscht hat und dem Menschen den Tod gebracht hat, so soll die Gnade herrschen und uns durch die geschenkte Gerechtigkeit zum ewigen Leben führen, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Gerechtigkeit, die wir brauchen, um vor Gott zu bestehen, ist etwas, was in der Gnade Gottes durch die Vergebung geschenkt wird. Das von Gott übergeben wird. Wir haben es nicht, Gott hat sie und Gott gibt sie. Jesus gab sie damals einem bußfertigen Sünder gerne und genau das macht Jesus auch heute. Wir leben dieser Wirklichkeit, dass wir Gerechtigkeit zugesprochen bekommen von Jesus. Das zweite Eingreifen ist, er kleidet sich mit Vergeltung. Und wir sehen, diese Vergeltung über die Sünde, das Gericht, hat Jesus auf sich selbst genommen. Ich tue das selber. Ich übernehme es selber auf mich, sagt Jesus. Und der Ausspruch von Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der Ruf, der gezeigt hat, dass jetzt die Vergeltung, das Urteil über die Sünde auf Jesus übergegangen ist. Und das ist auch die neue Wirklichkeit, in der wir mit dem Kreuz Jesu leben. In Römer 5, Vers 16 sagt Paulus, das Gnadengeschenk ist nicht vergleichbar mit dem, was durch den einen Sünder verursacht wurde. Denn das Urteil Gottes, das auf die Übertretung des einen folgte, führt zur Verdammnis. Ja. Aber die Gnade, die auf zahllose Verfehlungen folgte, führt zum Freispruch. Wenn die Verdammnis schon ausgesprochen ist und übergeben worden ist, dann brauchen wir keine mehr zu empfangen, also bleibt für uns die Gnade und die Vergebung übrig. Doch für Zion kommt er als Erlöser. Wir sehen an diesem Vers, diese Passage an das Volk Israel sollte darauf hindeuten, dass dieses Volk eines Tages Erlösung bekommt und die Juden warten noch, und sie werden eines Tages diesen Erlöser sehen und erfahren. Aber für die Menschen, die in Christus jetzt schon glauben, haben diesen Erlöser schon bekommen. Ja, als Jesus am Kreuz gerufen hat, es ist vollbracht. Mit diesem Satz hat Jesus die Erlösung von der Schuld besiegelt. Und Paulus nennt diese Erlösung, zum Beispiel an einer Stelle in Epheser 1, Vers 7, dort steht geschrieben, und durch ihn wurden wir erlöst, um den Preis seines Blutes, und in ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Die Erlösung ermöglicht die Vergebung aller Vergehungen, aller Sünden. Und das vierte Eingreifen, das ist, dass Gott sagt hier, ich schließe einen Bund mit ihnen. Ich muss nochmal kurz zurückblättern. Ich schließe einen Bund mit ihnen. Mein Geist, der auf dir ruht und die Worte, die ich dir anvertrauen habe, sollen immer in dir bleiben und genauso auch in deinen Nachkommen und deine Nachkommen und ihre Nachkommen. Das gilt von jetzt an bis in Ewigkeit. Ein Bund, der bleibt bis in alle Ewigkeit. Wie soll das gehen? Gerade dieses Volk hat viele Bündnisse mit Gott gehabt, die nicht gehalten haben. Sie haben gerade gesagt bekommen, es ist eine Mauer zwischen euch und Gott, wegen eures Vergehens. Und jetzt sagt er, es gibt einen Bund bis in alle Ewigkeit. Wie soll das möglich sein? Wenn Gott sagt, ich mache es selber, ich greife ein mit eigener Hand, dann sagt Gott, es ist ein Bund, der ausschließlich auf seiner Treue beruht und basiert. Nicht mehr an meiner Untreue scheitert. Ezekiel, der Prophet, schreibt auch von diesem Bund. Und ich finde diese Worte so gewaltig, weil so eine Dynamik für das Volk, als es damals gepredigt hatte, steckte. Und ich lese uns eine Verse aus Hesekiel 16, da steht in Vers 59, denn so spricht der Gott, ich werde mit dir tun, was du getan hast. Du hast den Eid missachtet und den Bund gebrochen. Und das muss erstmal bedrohlich geklungen haben. Gott sagt, du hast den Bund gebrochen, dann mache ich das eben auch. Ich breche ihn auch. Und ich kann mir vorstellen, der Schrecken des Volkes, die das hören und sagen, was heißt das jetzt für uns? Ja, wir haben ihn gebrochen, Gott sagt, dann mache ich eben Ausschluss. Wie geht es jetzt mit uns weiter? Und dann kommt dann die große Nachricht, die der Prophet damals seinem Volk gesagt hat. Wir lesen dann in Vers 16, aber ich will an den Bund mit dir gedenken und ich will einen ewigen Bund mit dir schließen. Gott sagt, und ich mache einen jetzt, der hält, der auf meiner Treue beruht. Ich selbst werde meinen Bund mit dir schließen, dann wirst du erkennen, dass ich Gott bin, dann sollst du dich erinnern und sollst dich schämen und nicht mehr wagen, den Mund aufzutun, weil ich dir das alles vergebe, was du getan hast, spricht Gott der Herr. Was für gewaltige Worte, wenn Gott sagt, du kannst irgendwann nur noch wortlos, sprachlos dastehen, wenn du siehst, dass ich dir alles vergebe und nichts mehr übrig bleibt. Das ist Gottes Eingreifen. Er sagt, ich mache das selber. Ich gebe Gerechtigkeit. Alle Vergeltung, die habe ich getragen. Es gibt Erlösung und es gibt einen ewigen Bund, der bestehen bleibt. Was ist diese große Geschichte der Mauer zwischen Gott und den Menschen? Wir sehen an dieser alten Geschichte von dem Fall der Mauer, das war ein Glücksfall, das war ein Versehen. Die Mauer Gottes, die zwischen Gott und Mensch bestehen musste aufgrund der Vergehen, das war kein Versehen. Und das war auch kein Glücksfall. Diese Mauer ist von Gott eingerissen worden. Diese Mauer muss kein Mensch deswegen in mühsamer Arbeit Stein für Stein abtragen, weil sie komplett eingerissen ist. Gott selber hat den kompletten Preis bezahlt. Und vor allen Dingen, Gott hat versprochen, die Verbindung bleibt. Der Weg, der bleibt frei und ungestört. Wir sehen in dem Zusammenleben der Menschen, ja, manchmal werden Mauern eingerissen. Wie gut. Aber es werden auch immer wieder welche wieder aufgebaut. Und wahrscheinlich werden mehr Mauern aufgebaut, als welche eingerissen werden. Das ist das tragische Schicksal der Welt ohne Gott. Aber Gott sagt, was ihn anbelangt, zwischen ihm und uns, er ist nicht nur der Anfänger des Glaubens, sondern er sagt, ich bin auch der Vollender des Glaubens. Das, was wichtig war zur Erlösung der Welt, das hat er selbst getan. Und das, was wichtig ist, damit wir in der Gemeinschaft mit Gott bleiben können, sagt Jesus, das tue ich auch selber. Was immer zwischen Gott und dem Menschen steckt, Jesus hat versprochen, dass er sich darum kümmert, dass das wieder in Ordnung kommt. Und wir lesen in Römer 5, Vers 10, sagt, deshalb werden wir jetzt, nachdem wir versöhnt sind, es recht durch die Kraft seines Lebens gerettet werden. Durch die Kraft seines Lebens gerettet werden. Das ist dein Stand, wenn du mit Jesus versöhnt bist. Du bist Dauerempfänger und Genießer seiner Rettung und seines Erhaltens. Diese göttliche Kraft, die du brauchst zu einer ungebrochenen und ungestörten und fröhlichen, geborgenen Beziehung zu Gott, diese göttliche Kraft, dass das immer wieder in Ordnung kommt, die sagt Gott, das mache ich selber, das mache ich mit eigener Hand, weil du es nicht kannst. Und deswegen in dieser Haltung darfst du zu Gott kommen. In der Erwartung und in der festen Zuversicht, was immer zwischen Gott und dir etwas durcheinander gebracht hat, dass Gott sagt, ich bringe es selbst in Ordnung. Das hat Jesus am Kreuz für uns vollbracht. Nicht eine einmalige Tat, die für ein Gedenken irgendwie würdig ist, sondern eine Tat, die seinen Bestand hat bis in die Ewigkeit. Und deswegen dürfen wir die Geborgenheit, die uns Jesus erlangt hat, die dürfen wir heute loben und in der dürfen wir leben und die soll uns immer wieder zur Erinnerung und zur fröhlichen Beziehung zu Gott gereichen. Und ich hoffe, dass das immer wieder euer Glaubensschatz ist und euer Glaubensbekenntnis, gerade im Versagen oder in den Zweifeln mit Gott sagen, Gott, du hast gesagt, du machst es selber. Und ich komme in dieser Erwartung, komme ich zu dir, dass das, was nötig ist, dass du das mit eigener Hand machst. Lass uns beten. Jesus Christus, vielen, vielen Dank, lieber Herr, dass du in die Welt gekommen bist, nicht nur um etwas zu veranlassen, was besser werden kann und viele Worte und Konzepte aufstellst. Das hätte alles nichts gebracht. In uns tragen wir nicht das Gute und haben nicht das Gute getragen, aber Jesus, du hast uns das gebracht. Du hast uns die Erlösung gebracht und die Vergebung. Und Jesus, du hast das neue Leben gebracht und wir dürfen in diesem neuen Leben mit dir in dieser Welt leben, Herr, zu wissen, dass du es selbst bist, Herr, der immer wieder alles in Ordnung bringt und dass du es bist, der unseren Glauben erhält und unseren Glauben schützt und uns zu dir bringt, Herr. Vielen, vielen Dank, Herr, dass wir in diesem wunderbar glücklichen Stand sind. Wir bitten dich, mach unsere Herzen froh, mach uns gewiss, Herr, in dieser Botschaft, dass das immer wieder unsere Überzeugung ist und unsere Geborgenheit im Gebet und im Fragen, Herr, an die Fragen des Lebens und des Glaubens und der Zukunft. Und ja, mach du deinen Namen groß in unseren Herzen, Herr. Und wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen. Amen.